Ja, wir sind im Markus-Evangelium. Markus-Evangelium ja ganz ein spezielles Evangelium, weil der Markus selber, der das geschrieben hat, ja Jesus nicht in dem Sinn kennt hat wie die Jünger. Er ist nie mit ihm umgezogen. Er hat ihn in dem Sinn nie so persönlich gesehen, wie er gewirkt hat auf dieser Erde. Er war ein Teil von der ersten Kirche in Jerusalem. Er war ein Reisebegleiter von Paulus, von Barnabas und vor allem auch von Petrus. Der Petrus hat einen grossen Einfluss gehabt auf den Markus, in dem Sinne auf das Markus-Evangelium. Also man könnte fast sagen, es ist ein Petrus, sein Evangelium, weil einfach ganz viele Erlebnisse oder Ausschnitte aus Predigten von Petrus eben auch im Markus-Evangelium drin sind. Heute geht es um eine ganz besondere Stelle, so ein perlenprägendes Erlebnis, wo ein Teil der Jünger gemacht hat. Der Petrus ist da dabei gewesen. Und es ist so, es gibt ja in unserem Leben auch Erlebnisse, die prägen uns. So, da sagst du, hey, seit ich das erlebt habe, oder? Hat sich das verändert oder jenes verändert? Es gibt natürlich negative Erlebnisse, die auch leider auch einen grossen prägenden Einfluss haben. Aber wir reden heute von positiven Erlebnissen, die uns prägen, wo du kannst sagen, hey, da gibt es ein Vorher und da gibt es ein Nachher. Habt ihr das auch schon erlebt? Und sagen, seit ich das erlebt habe oder seit das passiert ist, alles so Game Changer in unserem Leben, oder? Und heute geht es genau um so ein Erlebnis und gemacht haben das Erlebnis der Petrus, der Jakobus und der Johannes. Eine Situation war, wo Jesus die drei Jünger mitgenommen hat und gesagt, kommt mal mit, ihr drei, wir machen jetzt etwas ganz Besonderes miteinander und sie sind losgezogen auf einen hohen Berg, steht da. Markus Evangelium Kapitel 9, Abvers 2. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Andere Übersetzungen sagen umgestaltet oder verklärt. Da steht, seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen konnte. Dann erschienen Elia und Mose und redeten mit Jesus. Was für eine crazy Geschichte ist denn das, oder? Also sie sind da auf den Berg gegangen, auf den hohen Berg. Da sind sie ganz allein gewesen. Und wer weiß, wie der Berg heißt? Jetzt sind Bibelkenner gefragt. Wer hat eine Idee, wie der Berg heißt? Horeb? Wie viel?
Matterhorn.
Matterhorn? Okay, die Höhe wäre okay. Also ganz fest mit den Theologen im Gespräch sind zwei Berge, Hermon und Tabor. Aber wisst ihr was, es steht überhaupt nie nicht, welches wirklich der Berg war. Aber wir sind so Leute, wir wollen das wissen, oder? Vor allem, wenn wir in Israel reisen, dann wird man sagen, jetzt bin ich auf dem Berg, oder? Wo genau das passiert ist. Die sagen, es ist der Berg Hermon, die sagen, es ist logisch, weil bevor Jesus nämlich auf den Berg gelaufen ist mit diesen drei, da war er in Caesarea Philippi gewesen, und das ist im Fuß vom Hermon. Und also logisch, er ist auf den Berg gegangen, der höchste Berg in Israel, 2800 Meter hoch. Also das ist ein grosser Berg, da sind es hundertprozentig allein gewesen. Das ist der Berg von der Verklärung gewesen. Das sind die einen, die das sagen. Dann kommen aber die anderen und sagen, nein, es ist Tabor. Tabor, ein Berg, der im Alten Testament schon im Richter oder in den Psalmen erwähnt wird, mitten in der Gegend von Galiläa, dort, wo Jesus gelebt hat, gewirkt hat. Also wahrscheinlich ist es das gewesen. Und tatsächlich, es gibt schon Berichte im 4. Jahrhundert, dass Leute auf den Berg Tabor umgepilgert sind. Wie sie gesagt haben, das ist der Berg von der Verklärung. Und im 6. Jahrhundert haben sie auch noch eine Kirche dort gebaut. Einfach so, zum sagen, das ist dann wirklich gewesen, oder? Basilika von der Verklärung heisst die. Aber zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, war der Berg Tabor befestigt und auch bewohnt. Und er hat eine Höhe von 600 Metern. Also wirklich als hoher Berg würden wir Schweizer das nicht bezeichnen. Andere Holländer vielleicht schon, oder? Aber wir Schweizer sagen, das ist kein hoher Berg und da sind sie vermutlich auch nicht allein gewesen. Wie auch immer, es spielt überhaupt keine Rolle, weil es der Berg ist, wenn wir mal in Israel sind. Und ich habe wieder Lust bekommen, auf Israel zu reisen. Musst du dir das einfach irgendwo so in einer Einsamkeit auf einem hohen Berg oben vorstellen? In der biblischen Geschichte sind Berge oft Orte gewesen, wo Gott besonders den Menschen begegnet ist. Ort von der Gegenwart von Gott und von der Offenbarung von Gott. Sinai zum Beispiel. Also eine Berggeschichte. Mose 40 Tage dort oben gewesen, hat die 10 Gebote bekommen, 40 Tage in der Gegenwart von Gott runtergekommen, sein Gesicht hat geleuchtet, oder? Gegenwart von Gott auf dem Berg ganz speziell. Karmel ist so ein Berg gewesen, wo Gott seine Macht bewiesen hat gegenüber den Baalspriester. Oder Moria. Moria ist der Berg, wo der Abraham den Isaac opfern soll. Dann ist das der Tempelberg geworden, also Ort vom Allerheiligsten. Oder Zion ist auch so ein Ort, wo so davon die Rede ist in der Bibel, so ein Ort, wo Gottes Gegenwart ganz besonders ist. Das ist ein Berg in Jerusalem, wo auch beschrieben wird in den Psalmen, dass Gott dort für immer wird. Auf dem Berg Zion, bis im Volk wohnen. Also Berge sind auf jeden Fall immer ganz etwas Spezielles gewesen. Und Jesus läuft mit diesen drei Männern jetzt, also auf so einen Berg, auf einen hohen Berg, ganz allein. Und wisst ihr, das muss dann nicht dämmert haben. Es ist etwas Spezielles. Wieso jetzt genau wir drei, die da mit Jesus auf den Berg laufen, dann laufen sie auf den Berg und je einsamer das worden ist, je höher das worden ist, haben sich vermutlich überlegt, was passiert jetzt? Aber es muss etwas Gewaltiges sein. Weil die Berggeschichten in der Bibel einfach immer gewaltige Geschichten gewesen sind von der Gegenwart von Gott. Ich gehe davon aus, eine grosse Erwartung und eine Ehrfurcht war da gewesen, wo die drei Jünger mit Jesus auf den Berg hochgelaufen sind. Und dann ist das eben passiert. Markus 9, Vers 3. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen konnte. Dann erschienen Elia und Mose und redeten mit Jesus. Krass, oder? Die Jünger haben das erste Mal etwas gesehen in Jesus, was sie noch nie gesehen haben. Und zwar die Herrlichkeit von Gott. Die haben sie noch nie gesehen. Sie haben gewusst, dass er Gottes Sohn ist. Aber die Herrlichkeit, wie sie sie da gesehen haben, in der verwandelten Gestalt von Jesus, das haben sie einfach noch nie gesehen. Es war eine Art so eine Himmelshow, die da stattgefunden hat, oder? Wenn du dir überlegst, wie sieht Jesus im Himmel aus, da wird er beschrieben. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo er beschrieben wird, wie er ausgesehen wird im Himmel, oder? Strahlend, weiß, also wenn du dir mit weißen Kleidern vorstellst, weißer als weiß, ja. Das ist der Hinweis, den wir hier haben. So die Himmelshow, die da war. Aber das hat eine tiefe Bedeutung gehabt, was dort passiert war. Einerseits die Verwandlung von Jesus, dass Jesus sich plötzlich verändert hat. Kleider, die geleuchtet haben, so wie es niemand gesehen hat bis jetzt. Und im Urtext wird das Wort Metamorpho gebraucht für das, für die Verwandlung. Und das ist das gleiche Wort, das man auch braucht in der Naturwissenschaft, wie eine Raupe sich verwandelt zu einem Schmetterling. Und das heisst, es ist nicht einfach eine Veränderung in der Person von Jesus oder eine Veränderung vom Aussehen, sondern es ist eine Umgestaltung, so wie du eine Raupe mit einem Schmetterling nicht vergleichen kannst, oder? Es ist eine neue Gestalt, ein neues Wesen, das da ist. Also die verborgene Herrlichkeit von Jesus Christus ist in dem Moment sichtbar für die Jünger. Nicht nur eine äußerliche Veränderung, nicht nur seine Kleider sind plötzlich ganz weiss geworden. Nein, er ist in einer neuen Gestalt da gestanden und er hat so leuchtend weisse Kleider angehabt. Eine neue Gestalt, Offenbarung von der Herrlichkeit von Gott in Jesus Christus. Und das ist das erste Mal, dass die Jünger das so gesehen haben. Bis anhin haben sie gewusst, Jesus ist ein Rabbi, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Sohn Gottes, das haben sie gewusst. Aber gesehen haben sie ihn immer noch in Menschengestalt. So wie wir auch Menschen sind. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo sie die Herrlichkeit gesehen haben, wo Jesus eigentlich hat, wie Jesus eigentlich ist. Unglaublich, oder? Aber das ist nicht alles gewesen. Dann ist eben noch, sind die Typen noch gekommen. Die zwei Männer, die noch da waren, Elia und Mose, offensichtlich hat man die erkannt, oder der Petrus hat sie erkannt. Und die haben mit Jesus angefangen zu reden. Und jetzt kannst du dich fragen, wie funktioniert das so? Auf Verstehung? Ist es eine Verstehung von denen oder nicht? Du musst das vielleicht vorstellen wie eine Erscheinung von Engeln, oder? Es ist plötzlich eine übernatürliche Erscheinung von diesen zwei Personen gewesen. Und die haben mit Jesus geredet. Interessant ist, dass die Jünger mit denen ja nicht anfangen können reden. Die hätten vielleicht viele Fragen gehabt. Endlich mal der Mose. Hey Mose, können wir mal ein paar Fragen stellen, oder? Oder der Elia, hey, wie ist das, wenn man plötzlich so abgaloppiert ist irgendwo hin und entrückt wird oder so? Die hätten viele Fragen gehabt, aber sie haben nicht können reden mit denen. Es ist irgendetwas gewesen, wo näher war und trotzdem eine Distanz da war, weil sie noch nicht von dieser Welt sind, wo sie da gesehen haben, oder? Aber Jesus hat geredet mit dem Mose, mit dem Elia. Und dass die zwei Typen eben dort erschienen sind, ist theologisch etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil beide, der Mose und der Elia, sind repräsentativ dort gewesen. Der Mose ist repräsentativ gewesen für das Gesetz, das Gott dem Volk Israel gegeben hat. Er ist der Empfänger gewesen von den 10 Geboten. Also er hat Tora, die 5 Bücher Mose, repräsentiert. Für Juden ist das Ganze ein wichtiger Teil gewesen von ihrem Glauben, die 5 Bücher Mose. Der zweitwichtigste Teil, das sind Propheten gewesen. Und der Elia ist der gewesen, der die Propheten repräsentiert hat. Also ist Jesus da gestanden. Und das ist Mose da gestanden, wo die 5 Bücher Mose, die Tora repräsentiert hat und Elia, wo die Propheten repräsentiert hat. Eigentlich alles, an was sie glaubt haben, ist da gestanden, repräsentiert durch die 3, wo die da sind. Der Mose und Elia, sie stehen gemeinsam, können wir sagen, für das Alte Testament. Gesetz und Propheten. Und jetzt stehen sie da vor Jesus. Und das ist ganz ein gewaltiges Bild, oder? Alles, was Israel durch den Mose empfangen hat, die Gesetze, was Israel durch Propheten, alle die prophetischen Worte, wo das Volk Israel empfangen hat, all das ist jetzt da und weist auf den Jesus hin, der jetzt da ist. Und ich glaube, das Bild würde ganz vielen Juden die Augen öffnen für das, wer Jesus wirklich ist. Und dann ist der Moment gekommen, wo die Propheten Elia verschwunden ist, der Mose ist verschwunden und nur noch Jesus ist da gestanden. Das Alte Testament erfüllt Jesus. Das ist die Aussage von diesen 3 Gestalten, die dort waren. In Matthäus 5,17 sagt Jesus selber: Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Da meint er das Alte Testament, oder? Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also da ist Jesus da gestanden und symbolisch, dass das erfüllt ist, was die Juden geglaubt haben in den Gesetzen und in den Propheten. Und dann kommt die Stimme vom Himmel oben ab. Markus 9,7-8, da kam eine Wolke und hüllte sie ein. Und aus der Wolke hörten sie eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sich die Jünger umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr, nur Jesus war noch bei ihnen. Das ist die Geschichte von dem Berg, mit dieser Verklärung, mit dieser Verwandlung, wo die Herrlichkeit von Gott sichtbar geworden ist. Mose, Elias sind verschwunden, Jesus bleibt. Und die Stimme von Gott tut den ganzen Fokus auf Jesus lenken und sagt: Das ist Jesus, auf Jesus sollt ihr hören. Das ist eigentlich eine krasse Zusammenfassung, oder? Was da passiert, ist eine bildhafte Zusammenfassung. Der Petrus ist mega begeistert von dem. Ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn wir so etwas erleben würden, oder? Aber der Petrus, wisst ihr, was hat er gesagt? Super, da bleiben wir. Da gefällt es mir, oder? Lass uns Hütte bauen auf dem Berg oben. Der hat nicht ganz bewusst, wie kalt das wird auf 2800 Meter im Winter, aber gleich. Er hat gesagt: Komm, lass uns Hütte bauen. So etwas haben wir noch nie gehabt, werden es sonst nie mehr gesehen. Wir müssen das irgendwie können festhalten. Wir bleiben da, wir bauen jetzt Hütte auf dem Berg oben. Das war die Idee gewesen. Petrus rief: Rabbi, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Total überwältigend von dem heiligen Moment, von der Herrlichkeit von Gott, die er gesehen hat. Und er hat eigentlich das gesagt: Das will ich jetzt festhalten, das müssen wir irgendwie wie konservieren, oder? Nicht mehr weg da, so muss es bleiben, oder? Zustand, wo du nicht mehr willst verändern in deinem Leben, wo du einfach willst geniessen, die Herrlichkeit. Versteht ihr? Ich glaube, in so einem Angesicht von Jesus, von der Herrlichkeit, von dieser göttlichen Herrlichkeit, da verschwinden alle Sorgen, alle Termine, alles zusammen, es verschwindet alles, es verblasst. Dein Leben verblasst im Angesicht von dieser Herrlichkeit. Und ich verstehe, dass er gesagt hat: Da werden wir bleiben. Festheben. Kennst du das auch? Manchmal hast du vielleicht auch so einen Moment in deinem Leben, wo du irgendwie Gott ganz besonders spürst. Vielleicht liest du die Bibel, vielleicht bist du im Worship rein, vielleicht in der Natur und plötzlich bist du im Gespräch mit Gott und du spürst seine Gegenwart, du erlebst etwas Spezielles und du sagst, so immer, immer so muss es bleiben, oder? Wenn es immer so ist, das wäre cool, oder? Du willst es irgendwie wollen festheben, das Ganze. Als Church, muss ich sagen, habe ich manchmal den Gedanken auch. Wir haben so Zeiten, wo wir als Church einfach auch cool wirklich die Gegenwart von Gott spüren, in einem Mass, wo ein überdurchschnittlich ist. Ob das mal an einem Worship-Moment ist, in einer Predigt, an einem Gebetsabend oder wo auch immer. Und dann hocke ich da und denke, okay, das müssen wir wieder so machen, oder? Also gibt es ein Rezept, wo man irgendwie das können festhalten, die Gegenwart und die Herrlichkeit von Jesus irgendwie können reproduzieren oder festhalten oder was auch immer. Habt ihr auch schon den Wunsch gehabt? So nach einem geistlichen Höhenflug sagen, und jetzt immer so, oder? Besondere Momente sind immer besondere Geschenke, auch von Gott. Und Gott können wir nicht reproduzieren, Gott können wir nicht festhalten, seine Gegenwart, seine Herrlichkeit, wir können sie nicht festheben, wir müssen sie einfach immer wieder neu suchen und uns ausstrecken nach dem. Aber der Wunsch von Petrus, der ist definitiv nicht in Erfüllung gegangen, weil stattdessen, dass sie da angefangen haben, bauen miteinander, Jesus hätte können sagen, hey super, können wir Holz holen, wir bauen jetzt die Hütten, ist eben die Wolke gekommen mit dieser Stimme und Mose und Elia, die sind verschwunden und Jesus ist nur noch da gestanden, oder? Und dann die Stimme, die sagt, hey, das ist mein Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme hätte ja können sagen, dass Gott gesagt hat, hey, das ist mein Sohn, ihn sollt ihr bewundern. Aber da hat er etwas ganz Wichtiges gesagt, ihn sollt ihr hören, er ist Maßstab aller Dinge. Was er sagt, ist Maßstab aller Dinge jetzt in eurem Leben. Es sind nicht mehr die Gesetze, es sind nicht mehr die Propheten, sondern Jesus. Es geht darum, dem Jesus nachzufolgen. Das ist die Aussage von dieser Stimme von Gott. Viele Christen jagen so geistliche Erlebnisse nach. Highlights, Konferenzen, spezielle Events, Podcasts werden umgereicht und was auch immer. Gänsehaut im Lobpreis, prophetische Worte, kraftvolle Gebete, Zeichen und Wunder. Und wisst ihr, es ist alles okay, es ist alles gut. Und wir strecken uns auch aus nach dem. Und nächsten Sonntag reden wir explizit über Zeichen und Wunder. Aber unsere Bestimmung ist es, Jesus nachzufolgen. Unsere Bestimmung ist es, auf das zu hören, was Jesus sagt. Unsere Bestimmung ist es, Jünger sein, Nachfolger sein von Jesus, seine Stimme zu hören, seine Werke tun, seine Gedanken können umsetzen in unserem Leben. Also statt auf dem Berg bleiben, sind die wieder zurück ins Tal gegangen. Und ich denke, das ist so ein ganz spezieller Abstieg gewesen. Also wenn du das erlebt hast, und dann sagt Jesus, komm, wir gehen wieder runter. Und dann laufst du wieder runter und du bist das am Verarbeiten. Das hast du irgendwie noch im Kopf. Du bist noch in dieser Fülle, lebst drin von dem, was du gerade erlebt hast jetzt. Und du laufst runter mit Jesus und so sind sie runtergelaufen, in das Tal runter. Und sie kommen zurück in den Alltag und zwar mit einem Paukenschlag. Sofort die Realität vom Alltag hat wieder eingeschlagen. Und wenn wir das sagen, dann reden wir ja nicht von etwas Gutem, oder? Sondern der Alltag hat sie wieder eingeholt. Und zwar ist das krass, was sie da erlebt haben. Sie kommen oben runter und sie sind in eine Szene reingekommen, die recht chaotisch war. Eine Szene, wo viel Verzweiflung da war. Eine Szene, wo auch viel Versagen da war von den anderen Jüngern, die unten auf sie gewartet haben. Markus 9, Vers 14. Bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Da war ein Tohu Wabohu. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Das war mal das eine. Da haben sie theologisch angefangen zu streiten miteinander. Aber da war ein Grund. Da war nämlich ein Mann, der hat seinen Sohn gebracht. Und hat gesagt, hey, er ist von bösen Geistern besessen und er wirft sich hin und her. Und helfen dem, heilen dem, machen etwas. So ist er zu den Jüngern gegangen. Die Jünger haben das probiert, aber die Jünger haben es nicht können. Vergeblich, oder? Machtlos steht in der Bibel. Sie sind machtlos in dieser Situation und die Stimmung war recht angespannt. Schriftgelehrte haben diskutiert, haben gestritten. Menschen haben angefangen zu zweifeln an der Kraft von Gott. Was ist jetzt? Wieso könnt ihr das nicht, oder? Der Vater war verzweifelt und der junge Mann hat gelitten. Und in dieser Situation sind die Jünger runtergekommen nach der Herrlichkeit, die sie gesehen haben, auf dem Berg, oder? Ich weiß auch nicht, wie lange sie runtergelaufen sind, aber es ist ein krasser Stimmungswechsel, der da passiert ist. Von dieser Herrlichkeit, die sie gesehen haben, in das Chaos hier, in die Situation hier. Und dann ist etwas mega Cooles passiert. Es gibt, glaube ich, nichts Besseres, wieder wenn ich so richtig chaotische Situation, auch in deinem Leben, oder? Du denkst, hey, es läuft alles schräg, nichts funktioniert, alles, ich zweifle an meinem Glauben, wo ist denn Gott? Und dann kommt Jesus. Und genau so ist es, oder? In dem Moment kommt Jesus mit diesen drei Jüngern zu laufen und hat geschaut, was da los ist. Und natürlich hat er den jungen Mann geheilt. Die Pharisäer haben aufgehört, streiten miteinander. Der Vater überglücklich, der junge Mann gesund. Die Einzigen, die ein riesen Fragezeichen haben, sind die Jünger. Wieso geht das bei dem und bei uns geht es nicht? Aber was ich dir mitgebe, einfach so als Gedanke zum mit heine Chaos ist der Ort, wo du einfach Jesus musst wirken lassen. Und es ist so eine Art wie ein geistlicher Sturm, der sich da geleitet hat, wo Jesus gekommen ist. Dann sind die Jünger noch allein gewesen, steht in der Bibel, mit Jesus. Dann haben sie gesagt, so, jetzt müssen wir es wissen, oder? Markus 9, Vers 28 und 29. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und du schon? Und Jesus antwortete, solche Dämonen können nur durch Gebet ausgetrieben werden. Kennt ihr die Bibelstelle? Hast du so viel gehört über die Bibelstelle übrigens diskutieren? Darum möchte ich zwei, drei Sachen dazu sagen. In späteren Abschriften steht da auch noch Fasten. Also da sagt Jesus, solche Dämonen könnt ihr nur durch Gebet und Fasten, können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Aber in den ältesten Abschriften, Originalabschriften, die es gibt, steht das Wort Fasten nicht drin. Später ist denn das dazugekommen. Moderne Übersetzungen, die greifen halt zurück, möglichst auf ursprüngliche Urtexte und darum steht in moderner Übersetzung nur das Wort Gebet drin, nicht wie sie etwas gegen das Fasten hätten, aber wie es einfach in den älteren Abschriften nicht so drin war. Aber es gibt natürlich ältere Bibeln, Luther zum Beispiel, Elberfelder oder auch Schlachter, dort steht Gebet und Fasten. Aber es ist absolut wurscht, ob es Gebet steht oder Gebet und Fasten. Weil es geht nicht um eine Taktik. Es geht nicht um ein Rezept. Also Jesus hat nicht wollen sagen, also wenn ihr mal ein geistliches Problem habt, das ihr nicht lösen könnt, mal ein gesundheitliches Problem habt, das ihr ansteht, wo einfach keine Heilung passiert, dann fasten und beten. So wie als Rezept, oder? Eine To-Do-Liste. Fasten und beten. Dann sagen wir, ja, das wäre jetzt noch cool, wir wissen noch genau, welche Worte, oder? Und Jesus sagt, dann müsst ihr das genau so beten und dann wird es passieren, oder? Das wünschen wir uns manchmal. Aber Jesus hat nicht das ausgesagt, wo er gesagt hat, es kommt aufs Gebet drauf an. Sondern mit Gebet hat er gemeint, die Abhängigkeit von Gott. Es kommt darauf an, dass er mit dieser Abhängigkeit von Gott ist, in so einer geistlichen Herausforderung oder gesundheitlichen Herausforderung. Die Jünger haben das auch versucht, verstehen da. Und viele haben gedacht, hey, das haben wir doch schon mal gemacht, das machen wir jetzt wieder, jetzt wissen wir, wie es geht. Und sie haben vielleicht auf ihre eigene Erfahrung zurückgegriffen, auf ihre eigene Wissen und haben gedacht, hey, wir haben es im Sack, wir wissen, wie es geht und haben es gemacht und sind gescheitert und es hat sich nicht verändert. Und ich glaube, Jesus hat da angesprochen, ihr müsst näher bei Gott sein. In solchen Diensten hineinzustehen, bedeutet, dass wir näher bei Gott sind. Ihr müsst wissen, im Judentum und wie auch bei Jesus, ist das Gebet nicht ein Notfallknopf gewesen. Das ist eine neuzeitliche Erfindung, oder? Dass wir sagen, ah, das Gebet ist wie so ein Notfallknopf, wenn es nicht gut läuft, drücken wir drauf und jetzt macht Gott etwas. Jetzt hilft Gott, jetzt verändert Gott etwas. Gebet im Judentum und Jesus war ja auch ein Jude und hat in dem hinein gelebt, ist eine Form von Hingabe und zwar von beständiger Hingabe. Im Gebet sie hat geheißen, in dieser Beziehung hinein sein. Beständige Gemeinschaft mit Gott, die Sensibilität auf Gottes Reden und auf Gottes Wirken, in dem hinein zu laufen. Für das steht das Wort Gebet. Nicht ein Rezept, nicht eine Taktik, keine Gebrauchsanleitung, wie man krasse Wunder erleben können, sondern was Jesus hat wollen demonstrieren und hat gesagt, hey Gebet, ihr wisst, was das heisst. Nähe, beständig, bei Gott sein, Herz auf Gott ausgerichtet haben, das ist Geheimnis in so einem Fall. Die Geschichte, ich sage euch, sie hat mich nochmal richtig, richtig gecatcht, als ich sie gelesen habe. Und dann die Herrlichkeit, die sie gesehen haben, von Jesus auf dem Berg und dann der krasse Alltag im Tal unten, oder? Und ich habe mir eine Frage gestellt, wie können wir die Herrlichkeit von Gott in unserem Alltag sichtbar werden lassen? Die Herrlichkeit, die Jesus hat, wie Jesus ist, Und es steht in der Bibel, wir sollen Anteil haben, wir sollen uns auch immer mehr verwandeln in die Herrlichkeit von Jesus. Wie können wir das zeigen in unserem Alltag? Wie zeigt sich die Herrlichkeit von Gott ganz konkret in meinem Alltag? Wenn wir von der Herrlichkeit von Gott reden, dann denken wir primär zuerst an Wunder, Heilige, da wie in dem Fall, böse Geister austreiben. Und über das reden wir nächstes Mal miteinander, nächsten Sonntag. Aber wir gehen nochmal einen Schritt zurück, oder? Weil der Petrus hat ganz etwas Cooles geschrieben. Im zweiten Petrusbrief hat der Petrus geschrieben, hey, wisst ihr was? Die Herrlichkeit von Gott zeigen, das fängt in unserem alltäglichen Leben an. Das fängt an in unserem Lebensstil, den wir führen. Das fängt dort an, wie gehen wir mit anderen Menschen und wie zeigen wir unsere Liebe den anderen Menschen. Und darum möchte ich dich da ein bisschen herausfordern jetzt. Wie kann sich die Herrlichkeit von Gott in deinem Leben spiegeln, sozusagen? Und da geht es nicht darauf, so glänzende Auftritte, oder? Dass wir dort herkommen, so als Vorzeigechristen und sagen, hey, schaut mal an, wie Gott in meinem Leben wirkt und schaut mein Leben an und so als glänzender Christ wollen dastehen und sagen, jetzt ist die Herrlichkeit von Gott sichtbar. Sondern es zeigt sich in ganz alltäglichen Momenten, in alltäglichen Entscheidungen. Ist da Herrlichkeit von Gott sichtbar in meinen Entscheidungen? Ist die Herrlichkeit von Gott sichtbar in meinem Umgang mit meiner Zeit? Ich habe heute Morgen mit jemandem diskutiert, so die ersten paar Minuten am Tag, Bibel lesen, dranbleiben oder nicht. Und ich selber, ich lese so viel in der Bibel, weil ich muss, oder? Versteht ihr? Ich will ja am Sonntag etwas hören über die Bibel, also sollte ich das lesen. Und ich bin auch einer der begeisterten Abonnenten von unserem Bibelleseplan. Weil am Morgen ist das erste, was ich mache, den Bibelleseplan lesen, völlig unabhängig von dem, was ich am Vorbereiten bin oder sonst für Gedanken als Pastor gerade im Kopf habe, einfach die Nähe mit Gott suchen, oder? Und dann können wir sagen, ja, haben wir denn am Morgen die Viertelstunde Zeit oder haben wir die Zeit nicht? Und die Frage ist doch einfach, meine Agenda zeugt sie von der Herrlichkeit von Gott? Das ist die Frage. Mein Umgang mit meinem Geld, Umgang mit meinen Worten. Sieht man die Herrlichkeit von Gott da drin? Sieht man die in den Prioritäten, die ich setze? Matthäus 5,16 steht, dass Menschen durch unser Verhalten, unsere Taten steht. Aber wir können das wie ausweiten. Menschen werden durch unser Verhalten im Alltag Gott, den Vater im Himmel, verherrlichen. Das heisst, wenn man dich beobachtet, wenn man dich sieht, wenn man mich sieht im Alltag, fangen die Menschen an, Gott zu preisen und sagen, wow, was für ein Gott steht hinter dem Mensch? Was für ein Glaube steckt in dem Mensch hinein? Was für eine Herrlichkeit von Gott wird sichtbar in dem Mensch? Der Lebensstil, der die Herrlichkeit von Gott zeigt. Unsere Grosszügigkeit, die die Herrlichkeit von Gott zeigt. Unsere Dankbarkeit, die die Herrlichkeit von Gott zeigt. Unsere Treue, die Herrlichkeit von Gott zeigt. Unsere Leidenschaft, die wir haben, für das, was wir gehen, für das, was wir alles geben. Es soll nicht den Blick auf uns selber züchen, sondern eigentlich, wenn sie uns sehen, sollen sie sehen, da ist ein Gott dahinter. Verstehen, was ich meine? Wenn du am Morgen aufstehst, vielleicht eine schwierige Situation vor dir hast. Du weißt, ich gehe an ein Gespräch, es ist kein einfaches Gespräch, es sind vielleicht Schwierigkeiten, die ich klären muss oder was auch immer. Und du fängst nicht als allererstes einen taktischen Plan aufstellen und sagen, mal schauen, wenn ich das gut mache, wenn ich das Gespräch leite und am Schluss zu meinem Ziel komme, sondern du gehst einfach mal auf die Knie und sagst, Jesus, du siehst die Situation, du siehst das Gespräch und ich habe einen Wunsch. Deine Herrlichkeit soll sichtbar werden. Hättest du Mut, um das zu beten? Die Herrlichkeit von Gott über alles stellen, über unsere Interessen, über das, was wir wollen, einfach die Herrlichkeit von Gott darüber stellen. Riesen Challenge, oder? Und das Zweite, was der Petrus da sagt, die Herrlichkeit von Gott wird sichtbar in meiner Liebe zu den Menschen. Wir lesen das auch im Johannesevangelium Kapitel 13, wo steht, an unserer gegenseitigen Liebe werden die Menschen erkennen, dass wir Jesus nachfolgen. An unserer Liebe werden sie die Herrlichkeit von Jesus sehen. Das deutlichste Zeichen, dass Gott im Leben von einem Menschen wirkt, ist die Liebe, die sichtbar wird, die Liebe zu anderen Menschen. Galater 5,22 steht, die wichtigste und erste Frucht im Leben von einem wiedergeborenen Menschen ist die Liebe von Gott, die sich zeigt, die wächst, die anreifen tut. Und die Liebe, die zeigt sich in der Geduld, die wir haben. Die zeigt sich in der Vergebung, die zeigt sich in der Hilfsbereitschaft. Wie wir auf andere Menschen zugehen, vielleicht auch, die schwierig sind. Die zeigt sich in der Anerkennung und in der Wertschätzung, die man anderen Menschen gibt. Und wenn du so Situationen hast, wo dir das schwerfällt, manchmal als Eltern hat man ja das auch, oder? Dann gehen dem Kind so ein bisschen auf den Sack. Und dann einfach mal sagen, hey, aber was ich will, dass sie die Liebe von Gott spüren durch mich. Ich will, dass sie die Herrlichkeit von Gott sehen, in der Art und Weise, wie ich ihnen begegne, wie ich mit ihnen umgehe. Tue. Wir haben in unserer Church einmal ein 10-Minuten-Prinzip gehabt. Wer kennt das noch? Und ich denke, es wäre eine coole Sache, wenn wir das wieder einführen könnten, weil es etwas von dem zeigt, oder? Das 10-Minuten-Prinzip heisst nämlich, dass wenn wir nach dem Gottesdienst rausgehen, dass wir die ersten 10 Minuten mit jemandem verbringen, wo wir eigentlich sonst nicht so den Kontakt haben, wo wir vielleicht gar noch nicht kennen, wo neu da ist. Einfach mal sagen, hey, hast 10 Minuten Zeit für einen Kaffee, können wir 10 Minuten zusammensitzen, 10 Minuten mal zu jemandem anhocken, den du eben noch nicht kennst. Ich habe mega Freude gehabt, heute Morgen beim Brunch ist eine Frau gekommen und ist an den Tisch und gesagt, ich sitze mal da an, ich muss neue Leute kennenlernen. Cool, oder? Und eigentlich das 10-Minuten-Prinzip, das zeigt etwas von dieser Liebe von Gott. Das ist nämlich unabhängig, ob es jemand sympathisch ist, ob wir gerade das Heu auf der gleichen Bühne haben, das gleiche Hobby haben, das gleiche erlebt haben letzte Woche, sondern es zeigt einfach, ich will einer Person Wert geben, ich will einer Person zeigen, dass sie wichtig ist, dass sie geliebt ist und darum will ich mir die Zeit nehmen, 10 Minuten mit dieser Person zusammen zu sein. Sind ihr dabei? 10-Minuten-Prinzip. Heute starten wir. Geht Vollgas los, oder? Ich habe einen Merksatz für euch, ganz einen kurzen. Und der heißt folgendes: Der Alltag ist Bühne von der Herrlichkeit von Gott. Einfach, oder? Der Alltag, dein Alltag ist Bühne von der Herrlichkeit von Gott. Wenn du sagst, ich will mehr von der Herrlichkeit von Gott, ich will mehr, dass sie sichtbar wird, dann musst du auch den Wunsch haben, dass sie durch dich sichtbar wird, und zwar in deinem Alltag, dort, wo du bist. Daheim, bei den Kindern, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Church, wo wir da miteinander zusammen sind, wo auch immer das ist. Die Herrlichkeit von Gott erscheint nicht nur da im Gottesdienst. Schön, wenn wir sie da spüren, oder? Nicht nur in stillen Zeiten, sondern da, wo du lebst. Da, wo du schaffst, dort, wo du am Einkaufen bist. Dort, wo du Beziehungen pflegst. Dort, wo du in der Church zusammenhockst und das Mittagessen tust. 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Wir spiegeln die Herrlichkeit von Gott wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihn immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wenn hast du das letzte Mal wirklich ganz ernsthaft gesagt, Jesus, zeig mir deine Herrlichkeit. Und zwar nicht einfach, dass du im Moment ein gutes Gefühl hast, und nicht einfach, dass du im Moment so ein geistliches Highlight kannst erleben kannst, sondern zeig mir deine Herrlichkeit in dieser Situation, wo ich jetzt drinstehe. Zeig mir deine Herrlichkeit am Arbeitsplatz, in dem Gespräch, das ich jetzt gerade habe. Zeig mir deine Herrlichkeit. Und das müssen wir vielleicht nochmal überlegen, wo sieht man Gottes Herrlichkeit in unserem Alltag? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie beachte ich Menschen, die einfach an mir vorbeilaufen? Wie verhalten wir uns am Arbeitsplatz? Wie reden wir in der Familie, in der Church? Wenn Gott könnte, meine Agenda anschauen. Und er kann meine Agenda anschauen. Er kann übrigens auch deine Agenda anschauen. Seht ihr dort einen Mann, der es bestreben hat, dass die Herrlichkeit von Gott sichtbar wird. Neben der Agenda gibt es ja noch den Bankauszug. Das ist dort, wo unsere Prioritäten knallhart sichtbar werden, oder? Wenn Gott meinen Bankauszug anschaut, sieht er einen Mann, wo die Herrlichkeit von Gott sichtbar wird? Sieht er den Wunsch in meinem Leben, Gott zu verherrlichen mit dem, was ich kann? Mit den Möglichkeiten, mit den Mitteln, die ich habe. Leben wir als Spiegel von der Herrlichkeit. Ich will dich ermutigen, nicht einfach nur zu sagen, Gott, zeig mir deine Herrlichkeit, sondern Gott, zeig mir, wie ich deine Herrlichkeit sichtbar machen kann in meinem Leben. Für andere Menschen. dass andere Menschen werden den Vater im Himmel erkennen. Komm, wir beten miteinander. Jesus, ich danke dir für das gewaltige Bild, das wir hier sehen in der Bibel. Der Moment, wo du dich verwandelt hast, wo du nicht mehr der menschliche Messias warst, der Rabbi, der Lehrer, sondern wo einfach die Gestalt Gottes Sohn sichtbar geworden ist. Und manchmal wünschte ich mir, Jesus, ich wäre dabei gewesen. Ich hätte es auch sehen können. Ich hätte mich auch blenden lassen von diesen weissen Kleidern. Von dem Licht, das da war. Und Jesus, ich danke dir, dass eines Tages ich dich wieder sehe. Eines Tages werde ich vor dir stehen. Eines Tages werden wir alle zusammen vor dir stehen. Wir werden dich so sehen. Wir werden auf die Knie fallen und werden dich anbeten. Aber in dieser Zwischenzeit, Jesus, da bete ich dafür, dass wir Männer und Frauen sind, die das Bestreben haben, deine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen, auch in unserem Leben. Immer mehr durch dich, Heiliger Geist, dürfen verwandelt werden, ähnlicher Jesus Christus, mehr von dieser Herrlichkeit in unserem Leben. Und ich bete dafür, dass du uns mutig machst, für deine Herrlichkeit zu gehen, für dein Reich zu gehen. Dass wir immer mehr in der Lage sind, von unserem eigenen Fokus wegzuschauen und auf dich zu schauen. Mit dem Bild im Hinterkopf von deiner Herrlichkeit. Ich bete dafür in schwierigen Situationen, dass wir dürfen sagen, hey, es geht um deine Herrlichkeit. Es geht nicht um mein Reich, es geht um deine Herrlichkeit. Ich bete das für unsere Ehen, dass wir in der Ehe sagen können, die Herrlichkeit von Gott soll sichtbar werden. Es geht nicht darum, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Es geht darum, dass die Herrlichkeit von Gott sichtbar wird in dieser Ehe. In unseren Familien, in unseren Beziehungen zu Kindern, zu Eltern. Ich bete, dass für unsere Arbeitsplätze, wo wir drin sind, für unser Umfeld, für Nachbarschaften, deine Herrlichkeit soll sichtbar werden. Und Jesus, dort, wo sich der Teufel besonders aufmacht und wo er uns angreift, umso mehr wird er uns festheben an dieser Vision von deiner Herrlichkeit. Lass uns Menschen sein, die durch unser Verhalten ein Wegweiser sind auf dich, auf den Vater im Himmel. In Jesu Namen. Amen.